Hallo und herzlich willkommen, lieber Hörer. Das ist dein Daily of the Month. Der Aachener Podcast über Zusammenarbeit für agile Organisationen.
Hier spricht Ihr Kapitän. Wir starten heute unsere Reise zu den pädagogischen Fidschi-Inseln. Der Horizont ist wolkenfrei und die gesamte Kabinencrew wünscht Ihnen einen angenehmen Flug.
Ja, schönen guten Abend zum Daily of the Month. Heute in einer großen Runde. Hab gleich um mich rum drei weitere Gäste. Sehr spannend, zwei Gäste und ein Special Guest als Co-Moderator heute dabei. Ich fange mal mit dem Führungspersonal an. Also wahrlich Führungspersönlichkeiten aus den Bildungsinstituten, könnte man sagen. Schulleiterin einer Montessori-Schule, Dagmar Gegenmantel, begrüße ich heute Abend. Schön, dass Sie da sind.
Schönen Abend.
Und des Weiteren dem didaktischen Leiter der 4. Aachener Gesamtschule. Also der Titel in beiden kommt Leitung drin vor. Also Ihnen wohnt Autorität inne. Das hört man dann gleich. Herzlich willkommen. Auch Sie, Herr Spätling.
Danke für die charmante Begrüßung.
Ja, bitte, bitte. Und gerne und sehr freue ich mich auch, dass ich heute einen neuen Moderator an meiner Seite weiß. Ein weiterer dritter VIP sozusagen, Markus Knabe-Roth. Viele wissen ja, dass unser Podcast aus dem Scrum-Tisch Aachen so ein bisschen geboren wurde. Und der Vater des Scrum-Tisch Aachen, das ist der Markus. Und wie ich auch erst vor kurzem erfahren hatte, ein Scrum-Master mit pädagogischem Migrationshintergrund. Da würde ich später gern noch mal ein wenig nachfragen. Oder was heißt später? Warum starten wir damit nicht direkt? Markus, kannst du dich nicht einfach direkt mal als Erster vorstellen und mal erläutern, was dein didaktischer Background ist?
Ja, gerne. Hallo, ich bin Markus Knabe-Roth aus Aachen oder jetzt in Eschweiler. Didaktischer Hintergrund ist, dass ich von 2005 bis 2012 mein erstes Staatsexamen an der RWTH gemacht habe, also Diplom-Gymnasiallehrer heißt das da in Aachen, dann dieser Ausbildungszweig Deutsch-Englisch-Lehramt habe ich studiert und Informatik-Grundstudium auch noch. Und dann habe ich nach dem ersten Staatsexamen, wonach sich üblicherweise das zweite, das Referendariat, anschließen würde, entschieden, dass ich das doch lieber nicht machen möchte und bin in einen Betrieb gekommen, der Software entwickelt hat, und dort bin ich nach kürzerer Orientierungsphase zum Scrum Master geworden. Und diesen Beruf mache ich jetzt in einer anderen Firma zwar, aber immer noch insgesamt seit 2013 etwa. Ne? Also knapp oder doch schon gut 7 Jahre jetzt, genau. Scrum Master. Also irgendwie beide Welten, die vielleicht heute Abend diskutiert werden. Ich habe keine praktische Erfahrung als Lehrer, außer die paar Wochen, vielleicht 12 Wochen oder so Schulpraktikum, die man insgesamt macht. Die habe ich mitgenommen, aber ansonsten keine Lehrerfahrung.
Mhm. Ja, das heißt, du bist schon ein Weltenwanderer, also kennst beide Welten so ein bisschen bei unseren beiden Gästen, die im Schulkontext aktuell auch arbeiten. Wäre es für mich jetzt auch mal spannend zu erfahren, würde ich vielleicht auch nochmal, dass Sie nochmal kurz was zu Ihrer Person sagen, in welcher Funktion Sie arbeiten oder seit wann, vielleicht auch nochmal ein kurzes Wort zu Ihrer Schule verlieren. Und ich fände es ganz spannend, wenn Sie daran anschließen könnten, was Sie mit dem Begriff agiles Arbeiten verbinden würden. Und ich würde sagen, Ladies first, Frau Gegenmantel, darf ich Sie kurz bitten, dass Sie den Start machen?
Ja, ich bin Schulleiterin der Montessori-Grundschule in der Matarestraße. Es gibt ja 3 hier in Aachen. Und das seit ungefähr 6 Jahren. Und habe den Background halt als Lehrerin, mache den Beruf schon 23 Jahre eigentlich schon. Und Ja, mache das einfach gerade an der Montessori-Schule sehr gerne, weil das eher etwas agiler ist vielleicht, als man das früher kennt. Ich kenne beide Systeme, hatte früher auch mehrere Jahre an Regelschulen halt auch gearbeitet, bis ich dann zur Montessori-Schule gewechselt bin. Und agiles Arbeiten ist ja auch vom Konzept her von Maria Montessori so ein bisschen angelegt. Es geht ja um dieses selbstständige Lernen, dieses Hilf mir es selber zu tun, dass man dieses Vertrauen halt auch den Kindern entgegenbringt, dass sie ihren eigenen Lernweg auch wirklich gehen können und dieses Vertrauen auch hat, dass die Kinder sich wirklich auch selbstständig entwickeln können und wir als Lehrer sie dahingehend dann auch begleiten. Das sind andere Strukturen, als man das selber von seiner eigenen Schulzeit her kennt, wo das doch ein bisschen hierarchischer auch aufgebaut war. Mhm. Und das so als Background zu den Scrum-Sachen. Ich kenne es ein bisschen, weil ich sehr viel auch mit meinem Mann drüber diskutiere, der auch Scrum Master halt ist. Von daher kenne ich diesen Background ein bisschen und wir tauschen uns da doch ziemlich aus. Auch manchmal.
Sind ja alles Vollprofis hier. Wahnsinn. Interdisziplinarität.
Genau, ja. So ein paar Begriffe kenne ich, aber halt auch nur angerissen halt natürlich so. Jetzt nicht. Ich bin kein Scrum Master.
Ja. Noch sind Sie das nicht.
Ja.
Ja, wunderbar. Herr Spittling, dann würde ich sagen, stellen Sie sich uns doch auch nochmal kurz vor und erzählen Sie uns ein bisschen was zu Ihrer Vita.
Ja, gerne. Ich bin gelernter Deutsch- und Erdkundelehrer, habe sowohl am Gymnasium, einem privaten Gymnasium gearbeitet, als auch lange in einer traditionellen Gesamtschule, nämlich der in Eschweiler, Herr Knabe, in der Waldschule. Und bin seit jetzt gut 5 Jahren didaktischer Leiter der 4. nach einer Gesamtschule, habe das große, große Glück, genau den Posten bekommen zu haben, den ich haben wollte. Das kann man, glaube ich, nicht von jedem sagen. Es ist eine Schule, die versucht, systemisch anders zu arbeiten. Und das war das, was ich die letzten Jahre, und jetzt komme ich gleich zur Agilität, das, was ich die letzten Jahre auf jeden Fall machen wollte, dass ich andere Vorstellungen von Lernen, andere Vorstellungen von Schule umsetzen kann oder mit dazu beitragen kann, das umzusetzen. Und agil, ich gehe dann erstmal immer von dem Begriff lebendig aus. Eine Schule, die lebendig ist, hat schon mal einen großen Vorteil gegenüber dem, was ich nicht möchte. Also gemeint ist, ich würde gerne in einem Lernsystem arbeiten, ich würde gerne mit dem arbeiten, was Frau Gegenmantel vorhin Vertrauen genannt hat. Und ich habe auch sowohl Mut als auch Zutrauen in Schüler, dass andere Lernformen, andere Lernwege gut und richtig sind.
Perfekt. Sie haben es mir auch schon beide gerade sehr einfach gemacht, eine Brücke zu schlagen. Mir ist vorgenommen, dass ich am Anfang irgendwie versuche zu erklären, ja, wieso überhaupt versucht jetzt dieser Podcast, der bislang viel über diese Agile-Methodiken oder Organisationsentwicklung gesprochen hat oder das große Stichwort Scrum häufiger in den Mund genommen hat, jetzt, wieso suchen wir jetzt das Gespräch mit Lehrern, mit Leitern von Bildungsinstituten? Und Sie haben es beides schon erwähnt. Und ich kann auch sagen, meine Motivation dabei war auch, wir haben so oft geredet, was braucht es eigentlich? Braucht es irgendwie eine richtige Haltung? Braucht es Wissen? Was sind die richtigen Methoden? Etc. pp. Und irgendwann habe ich mich gefragt, ja Moment mal, aber eigentlich müsste so eine Befähigung für Selbstorganisation und diese ganze Agilität, das muss ja eigentlich viel früher starten. Und als ich so zurückgedacht habe an meine Schulzeit, muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich jetzt erstmal nicht so spontan Anekdoten auf der Pfanne gehabt zum Thema Selbstorganisation. Dann in die Aktualität reingeschaut und bin selber mit meinen Kindern an der Montessori-Schule Materiestraße und habe mich dann auch mit Montessori stärker beschäftigt, die ja eigentlich, wie Sie es schon eben gesagt haben, fast schon ein erster Apostel war für Selbstorganisation, also das richtige System schaffen, Kinder in ihrem eigenen Tempo arbeiten lassen. Und dementsprechend ist es ganz wichtig, finde ich so, dass wir das Thema auch mal in der Schule uns anschauen, weil da, glaube ich, so die ersten prägenden Erfahrungen gemacht werden für, wie arbeitet man mit Leuten zusammen und wie wächst man. Gut, Markus, dann würde ich sagen, übergebe ich dir mal das Wort.
Sehr gerne. Also ich freue mich sehr, hier mit zwei Lehrern oder Leuten von der Schule zu reden, weil ich natürlich durch diese Vergangenheit, die ich habe, immer mal wieder auch verführt bin, zu überlegen, ach, soll man nicht doch mal nochmal ins Referendariat starten oder irgendwie sonstige Wege in die Schule vielleicht finden, weil es gab schon irgendwann auf jeden Fall mal einen Grund, weswegen ich dieses Studium angefangen habe. Und leider hat es sich dann nicht so ergeben, aber immer mal wieder spiele ich mit dem Gedanken und ich habe natürlich auch viele Freunde, die ich aus dem Studium habe und die Lehrer sind, mit denen ich über solche Sachen auch gern und immer wieder rede. Uns würde es hier an dieser Stelle nochmal interessieren und vielleicht auch die Zuhörer, ob sie mal ganz kurz jeweils so grundlegende Konzepte oder Werte vorstellen könnten, die in ihren Schulen jeweils gelebt werden oder von denen sich erhofft wird, dass man die vermitteln kann. Ich glaube, wir haben uns 5 Minuten aufgeschrieben in etwa.
Kann man wahrscheinlich ganze Folgen wahrscheinlich drüber machen. Ne?
Genau.
Frau Gegenmantel, wenn Sie vielleicht mal beginnen könnten.
Ja, also ich hatte ja eben schon so ein bisschen angesprochen, das individuelle Arbeiten. Bei uns ist es einfach wichtig von Maria Montessori her jetzt auch, dass man die Kinder wirklich zum selbstständigen Arbeiten auch anleitet, dieses selbstständige Lernen. Und bei uns ist ja das Herzstück auch, dass die Kinder in der freien Wahl der Arbeit das schrittweise auch lernen. Wir wollen wirklich versuchen, die Kinder da individuell halt auch abzuholen, wo sie im Moment stehen, und ihre Fähigkeiten, Fertigkeiten, Stärken einfach ja zu fördern, weiterzuentwickeln, vielleicht auch erstmal zu entdecken und die Kinder darin auch wirklich bestärken, ihnen das Vertrauen auch geben in ihre eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten und dass sie eben mit diesen Entwicklungsmaterialien, wie Maria Montessori sie ja nennt, praktisch dann auch Hilfen bekommen, ihre Sinne anzusprechen und sich einfach weiterzuentwickeln. Und wichtig finde ich halt da einfach, dass wir möchten die Kinder einfach zum selbstbewussten, kritischen Mitglied einfach von Gesellschaft praktisch zu befähigen, die auch Verantwortung übernehmen können für sich selber und auch für andere, für die Gemeinschaft. Also nicht nur individuell für sich selber, sondern auch in der Gemeinschaft. Das ist auch wichtig für unsere freie Wahl der Arbeit. Da können die Kinder nämlich schon in gelenkten Bahnen natürlich dann auch entscheiden, was sie wann mit wem auch bearbeiten und ihr eigenes Tempo, was Herr Magulay vorhin schon angesprochen hat, die Dinge auch wiederholen. Ob sie jetzt 2 oder 3 Wiederholungen machen möchten oder nur eine, das hängt von den Kindern ab. Und da müssen wir natürlich versuchen, schrittweise die Kinder zu dem selbstständigen Arbeiten hinzuführen und versuchen das mit ganz vielen Methoden, wie die Kinder halt Stück für Stück sozusagen auch aufgefangen werden.
Mhm. Ja, vielen Dank. Diese Selbstständigkeit, diese eigenverantwortliche Arbeitsweise ist ja auch was, was wir im Agilen immer wieder propagieren und uns wünschen. Im Gegensatz zu der Schule wünschen wir uns das von Erwachsenen und da ist das häufig schwierig. Man kommt da auch an die Grenzen, ne, und trifft Menschen, die sehr gerne gesagt bekommen, was sie tun sollen und das andere, den anderen Weg nicht so mögen oder nicht so gut sich damit zurechtfinden und das nicht so gerne auch ausleben oder nutzen. Ja? Einfach diese Chance, die man da hat. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass da die Schulbildung oder die Ausbildung in der Schulzeit da einen Teil dazu beigetragen hat, wie das so ist. Herr Spätling, könnten Sie uns noch mal einen kurzen Abriss darüber geben, wie bei Ihnen an der Schule solcherlei Konzepte oder Werte gehandhabt werden?
Ich denke, dass das Zauberwort in den letzten Jahren in didaktischen Diskussionen ist Potenzialentfaltung. Das ist ein Begriff, den es so noch nicht gegeben hat. Der ist in den letzten Jahren aufgekommen. Und ich sage mal ganz allgemein, wenn es Schule gelingt, egal ob Grundschule, weiterführende Schule, spielt überhaupt keine Rolle, wenn es Schule gelingt, dass die Schüler und Schülerinnen ihre eigenen Potenziale überhaupt entdecken, wenn dafür Zeit und Raum da ist, dann hat Schule schon einen Großteil der Aufgabe erfüllt. Weil Menschen, die ihre eigenen Potenziale kennen, die entdecken, was sie können, werden daran weiterarbeiten, werden das optimieren, werden auch Verantwortung übernehmen für sich selbst in diesem Zusammenhang. Das hat viel mit Standing zu tun. Und wir glauben einfach, dass je höher der Anteil an Eigenverantwortung in den Prozessen, in den Lernprozessen bei den Schülern und Schülerinnen liegt, desto stärker das, was man früher Persönlichkeitsentwicklung genannt hat. Und da sind wir eigentlich ganz nah an Maria Montessori, an der Ideologie. Ich meine das nicht despektierlich. Mhm. Da gibt es viele Schnittmengen. Wir gucken nur aus einer anderen Richtung. Wir glauben, dass diese Fähigkeiten, wo Herr Knabe, Sie vorhin sagten, dass viele Erwachsene, die gar nicht wollen oder gar nicht können oder irgendwas dazwischen, dass diese Fähigkeiten heute einen anderen Stellenwert haben. Wenn ich mir angucke, die rasanten Veränderungen in Gesellschaft, Stichwort Heterogenität, Inklusion, fehlender Konsens, Wertekonsens, wenn ich mir angucke, die Veränderungen in Kommunikation, brauche ich mir nur meinen Sohn anzugucken, um die Veränderungen der letzten Jahre mitzubekommen, und wenn ich mir angucke, die Veränderungen in der Arbeitswelt, dann muss Schule heute andere Dinge vermitteln als vor 30 Jahren. Zumindest, wenn man noch den Anspruch hat, Kinder gesellschafts- und arbeitsfähig zu machen, sie auf dem Weg zu begleiten, dass sie ihre Position und ihren Weg finden.
Vielleicht, Frau Gegenmatt, ich sehe gerade, Sie würden da gerne noch was ergänzen.
Oh ja, ich finde das, was Herr Spätling auch gesagt hat, das ist einfach so wichtig, durch die veränderte gesellschaftlichen Rahmenbedingungen auch, finde ich, fehlt manchmal auch die Zeit und der Raum, sich entwickeln zu können. Wie Herr Spätling sagt, Potenzialentfaltung oder Maria Montessori Entwicklungsmaterialien. Ich finde, da ist unsere Richtung absolut ähnlich. Das sehe ich genauso wie Herr Spätling. Und da die Gelassenheit auch zu haben, merke ich auch, dass auch bei Erwachsenen häufig verloren gegangen ist. Dieses Vertrauen und die Gelassenheit, die Kinder auch wirklich kommen lassen zu können, ja, sich entfalten lassen zu können. Und das finde ich einfach auch wichtig, denen wirklich auch Zeit geben zu können. Und das ist ein Phänomen, was wir auch feststellen, auch ja, bei den Grundschulkindern. Und ich denke, das wird in der weiterführenden Schule und in der Arbeitswelt eben auch nicht anders sein.
Wunderbar, das Gespräch geht schon voll in Gang. Da ist gerade eine weitere Meldung. Herr Spätling, gerne.
Ja, Frau Gegenmante sagte, Sie hatten viele Methoden entwickelt, um da weiterzuhelfen. Bei uns sind es eher die Unterrichtsformate, weil wir glauben, dass im klassischen, lehrerzentrierten Unterricht das nicht gelingen kann, was ich vorhin versucht habe, anzudeuten, also Fähigkeiten und Fertigkeiten zu entwickeln, damit man im 21. Jahrhundert zurechtkommt. Und wir haben Lernbausteine auf unterschiedlichen Niveaus, und wichtig ist, die Schüler bestimmen das Niveau. Das heißt, sie sind von Anfang an Mitbestimmer in ihrem Lernprozess. Wir haben Projektzeiten, in denen Schüler nur ein Oberthema vorgegeben bekommen. Ich habe mir sagen lassen, das heißt Problem-Based Structures. Es gibt ein Oberthema, es wird ein Schwerpunktthema selbst gesucht, es gibt einen Zeitrahmen. Und die Schüler finden ein Team, sich damit auseinanderzusetzen. Und wir haben Werkstätten, wo die Idee, dass man Potenziale nicht nur intellektuell hat, sondern dass sie intellektuelle und Wissenspotenziale verbinden müssen mit dem, was man wirklich macht, was man greifen, was man tun kann. Das steht dort im Schwerpunkt. Und all das soll besagte Ausbildungs- und Gesellschaftsfähigkeit zumindest fördern von heutigen jungen Menschen. Und die brauchen das viel mehr als ich als 60-Jähriger.
Was mich interessiert, oder Chris, hast du da noch was direkt dazu?
Ja, schon, zu diesem Montessori, oder ich wollte gerade andocken, als wir auch über Potenzialentwicklung oder Fähigkeiten sprachen. Das war nämlich auch was wir auch schon mal in vergangenen Folgen ein, zwei Mal auch kritischer angesprochen wurde, dass es gar nicht darum geht, den Leuten jetzt irgendwie ein neues Tool zu geben oder denen irgendwas jetzt beizubringen ist mehr so, dass man was wegschält. Oder Maria Montessori, wenn ich das richtig gelesen habe, kommt ja auch so ein bisschen aus der Zellforschung oder Biologie ist, glaube ich, so der Background. Und sie spricht ja auch davon, dass eigentlich die Kinder haben den eigenen Bauplan schon in sich. Wir müssen denen nur den Raum, wir müssen eigentlich nur das System passen machen und dann läuft das einfach. Das ist etwas, was wir in der Arbeitswelt oft, glaube ich, uns auch nicht trauen, so zuzulassen. Weil wir immer denken, wenn da nicht einer die Richtung vorgibt oder eine klare Struktur oder einen Projektplan, dann gibt es Chaos. Aber der Mensch an sich oder im Schulkontext, das Kind, das weiß eigentlich schon, wie es geht, so ein bisschen. Also muss jetzt nicht unbedingt heißen, dass man gar nicht mehr Orientierung geben muss. Da gibt es schon noch einen Zwischenweg. Aber Markus, ich würde jetzt dir das Wort mal wieder zurückgeben. Das wollte ich nur noch gern mit ansprechen.
Danke. Für mich die Parallele, die sich da aufdrängt, die ich in meiner persönlichen Arbeit sehe, ist, dass wir in der Arbeit mit Scrum-Teams, einem Entwicklungsteam, Softwareentwickler, 5 bis 9 Leute vielleicht, immer wieder darüber reden, dass die Inhalte, die zu bearbeiten sind, von außen kommen, von der anderen Instanz im Scrum-Framework, der Product Owner, das ist die Person, die die Inhalte bringt und sagt, das brauchen wir. Und dann ist den Teams überlassen, sich da zu entscheiden, wie sie es umsetzen. Wie schaffen sie diese Umsetzung dieses Produktes oder dieser Anforderung, so dass am Ende das rauskommt, was gewünscht ist. Ne? Und das ist genau das, was Sie, Herr Spätling, eben sagten, das Wie. Also zumindest ist es meine naive Vorstellung. Sie sagten, wie lernt man? Ne? Also das ist das gleiche Wie. Also die Kinder schaffen sich selber die überlegen sich selber, wie sie es machen sollen. Ne? Und so ist also mein Verständnis davon, wie die Schule bei Ihnen beiden funktioniert. Ist das richtig?
Also es ist gemischt, denke ich mal. Zum einen sehe ich das schon auch so, wenn die Kinder ein Projekt bearbeiten, dann ist es eigentlich genauso, wie Herr Spätling das eben auch gesagt hat. Die sollen sich schon überlegen, wie komme ich dahin? Wie kann ich dieses Produkt ja praktisch zum Ende bringen? Und auf der anderen Seite denke ich, müssen wir in der Grundschule aber auch noch ganz einfache Dinge erstmal grundlegen. Dazu brauchen die Kinder ja überhaupt Werkzeug sozusagen, damit sie auch kommunikationsfähig sind, damit das auch klappt, damit sie sich abstimmen können, absprechen können. Sie müssen zuhören können, es Feedback geben. Das sind natürlich Sachen, wo sie auch noch Anleitungen brauchen am Anfang. Die sind nicht auf einmal jetzt da, sondern das sind eher die Methoden, wo ich vorhin meinte, dass man die auch wirklich noch grundlegen muss. Von Zuhören angefangen, von ob das Meldeketten sind, Feedback-Sachen, ob das überhaupt der Umgang ist mit dem Material oder wie baut man so Sachen auf, dass sie auch von den älteren Sachen lernen und da ein bisschen vergleichen können, die ganze Heterogenität, alles auch mit reinnehmen, aber Stück für Stück sozusagen da noch ein bisschen Anleitung finden. Also ich denke, es ist beides.
Okay, danke.
Herr Spätling? Aus Sicht der weiterführenden Schule, wir freuen uns, wenn genau diese Techniken in der Grundschule angeleitet und gefördert wurden, weil wir die natürlich genauso brauchen, auch wenn es altersbedingte Unterschiede gibt. Mhm. Natürlich arbeitet ein 16-Jähriger anders als ein 7-Jähriger. Das ist doch völlig normal. Was ich gerne als Beispiel dafür bringen muss, dass aber diese Techniken weiter reflektiert werden müssen, um sie zu verbessern. Mhm. Wir bauen sogenannte Meilensteinsitzungen in Arbeitsprozesse ein. Mhm. Die dienen ausschließlich der Reflexion der eigenen Teamarbeit. Und da werden sehr oft nicht inhaltliche Probleme diskutiert, sondern kommunikative Probleme oder Probleme, die den Arbeitsprozess behindert haben, seien sie von außen kommend oder seien sie, wie so oft, und wir Erwachsenen wissen das auch, von innen, also intern eigentlich angelegt. Und da ist es ganz, ganz wichtig, ich glaube, dass Schüler und Schülerinnen auch das können, was vielen Erwachsenen, Herr Knabe, schwerfällt. Aber die können das. Die können das nicht perfekt, die können das nicht weiß ich nicht was, nicht mit 40 Jahren Lebenserfahrung oder so etwas, aber die merken, wenn Prozesse nicht funktionieren und sie haben die Fähigkeit zu analysieren, woanders liegt.
Das ist sehr interessant, dieses wiederkehrende Reflektieren über den Prozess ist ja auch was, was in dem Scrum-Framework institutionalisiert ist. Wir haben die sogenannte Sprint-Retrospektive. Alle zwei Wochen unterhalten wir uns nur darüber, wie haben wir gemeinsam gearbeitet. Also was können wir am Prozess verbessern, was können wir optimieren, wo waren die Probleme, häufig zwischenmenschliche Probleme, Kommunikationsprobleme und so. Ne? Das ist was, was da offensichtlich aufgegriffen wurde, weil es einfach Sinn macht, weil es einfach logisch ist, dass man sich auch über die Art und Weise unterhalten muss, wie man gemeinsam arbeitet. Frau Gegenmandel, Sie hatten noch eine Anmerkung?
Ich wollte einfach dem Herrn Spätling da auf jeden Fall auch zustimmen, weil ich das auch so sehe, dass das wirklich wichtig ist auch, dass man da im Prinzip der Weg ist das Ziel. Und die Kinder können das. Die können das in der Grundschule, nur muss es halt, wie gesagt, auch angelegt werden. Und ich denke, eigentlich auch ein Leben lang ausdifferenziert werden. Ich glaube, da kann man von Grundschule angefangen über Arbeitswelt sicherlich immer noch eben diese Feedback-Runden auch einbauen. Das sehe ich auch wirklich als wichtig an. Aber es ist schön, wenn es klappt mit den Kindern. Wenn sie so weit sind, das ist ein wirklich toller Erfolg, einfach auch das zu sehen. Wir hatten jetzt eine SV-Sitzung, eigentlich das Kinderparlament. Und da haben die Kinder das wirklich komplett geleitet und eben auch mit Fishbowl die Sachen sehr agil, absolut agil, eine große Gruppe von mehreren Schulen auch geleitet, wo man sieht, die Kinder können das. Sie können es wirklich. Und das finde ich einfach ja super schön zu sehen und das Schöne auch an diesem Beruf eben. Das Agile, wo Sie ja fragten, was ist mit Lehrer, will ich das nochmal oder nicht? Das geht alles in eine Richtung einfach, wo man sieht, das geht. Und man kann so vorgegebene Strukturen auch in Grundschule und weiterführende Schule und auch Arbeitswelt dann auch verändern.
Sehr schön.
Erstaunlich, was rauskommt.
Sie haben eben auch schon das Produkt Emma erwähnt. Ich weiß nicht mehr genau, in welchem Zusammenhang das war, aber das Wort ist schon gefallen und da wären wir schon bei der nächsten Frage. Wir in der Wirtschaftswelt, ne, da redet man natürlich immer über Produkte oder irgendwas, Lösungen oder man muss was schaffen, was vorher nicht da war und so weiter, weil es geht natürlich am Ende um Geld. Da wäre die Frage, gibt es in der Schulwelt da vielleicht ein Äquivalent? Also was ist das Ziel, was ist die Mission überhaupt von Schule? Und vielleicht mit der zweiten Zusatzfrage, was ist das Produkt in einer Schule? Gibt es sowas in einer Schule?
Ich denke, das sind jetzt zwei verschiedene Dinge. Produkt hatte ich vorhin eigentlich eher gemeint, weil ich gesagt habe, bei Projekten. Da meinte ich einfach, dass das fertige Produkt in dem Fall das Plakat ist, was die Kinder vorstellen vor der Klasse zum Beispiel. Und in dem Zusammenhang jetzt ein fertiges Produkt von Kindern, das finde ich jetzt schwierig.
Vielleicht können wir die Frage abwandeln. Dass wir einfach sagen, was ist das Kernziel aus Ihrer Brille? Oder die Mission, die Schule hat. Das kann man ja sehr unterschiedlich beantworten, wenn man das einfach mal versucht, in einen kurzen Rahmen zu packen. Was glauben Sie, sollte die Mission der Schule sein?
Ein selbstbewusstes, verantwortungsvolles, kritisch mitdenkendes Mitglied unserer Gesellschaft. Eine wirkliche Persönlichkeit, eine eigenständige Persönlichkeit.
Herr Spätling.
Ich würde kurz bei dem Begriff Produkt doch nochmal ansetzen, weil ich vorhin erwähnte, dass wir Unterrichtsformate haben, wo Produkte im Vordergrund stehen. Ich will auch gleich erklären an einem relativ einfachen Beispiel, warum. Wir haben Bienenvölker angesiedelt auf dem Schulgelände und wir bieten eine Bienenwerkstatt an. Und innerhalb dieser Werkstatt wird auch ein Produkt erstellt. Aber es wird erstellt auf Grundlage von vielfältigen Potenzialen unterschiedlicher heterogener Schüler. Es wird aber genauso erwartet, dass ein Holzunterstand gebaut wird für die Bienen. Also es werden handwerkliche Fertigkeiten erwartet. Es wird erwartet, dass der Honig gewonnen wird, geerntet wird. Es wird erwartet, dass er abgefüllt wird. Es wird erwartet, dass das Etikett designt wird, also künstlerisch gestaltet wird. Und es wird erwartet, dass es Menschen gibt, die das verkaufen. Das ist ein Produkt in der Vielfältigkeit. Ich sage immer, das ist für mich rund. Und da können ganz viele Schüler und Schülerinnen andocken. Und auf die Frage der Vision kann ich nur das unterstützen, was Frau Gegenmantel gerade sagte. Wenn es uns gelingt, dass heutige Kinder, Jugendliche in dieser Welt mit einem eigenen Standing zurechtkommen, mhm, und sich den immer komplexeren Problemen auch komplex stellen können, dann wäre das eine wahnsinns tolle Vision von Schule. Und komplexer wird diese Welt an allen Ecken und Enden.
Ja, das können wir, glaube ich, bestätigen. Und aktuelle Dinge zeigen uns, dass Sie da recht haben. Ja, ich würde gerne auf ein Thema umschwenken, was mich auch sehr umtreibt und was Thema der letzten Folge war. Da ging es um Autorität oder neue Autorität. Und das ist ja in der Tat, also der Gast der letzten Folge war auch sehr beeinflusst von Heim Oma, der aus dem Pädagogikbereich kommt und da damals ein neues Konzept aufgestellt hat, wie man, schwer erziehbare Schüler oder Schüler, die halt Schwierigkeiten haben, im System Schule zurechtzukommen, zum Beispiel
das heißt starke herausfordernde Schüler.
Genau. Ah ja, sehr gut. Danke für die Vokabel. Also beispielsweise gewalttätige, Schüler, die am Frieden arbeiten, keine Ahnung, kriege ich gerade nicht political correct hin. Wie man mit solchen Schülern umgeht, weil die einfach nur wegzuschicken oder nicht mehr zu unterrichten einfach auch keine Lösung ist. Und hatte dafür über Konzepte der neuen Autorität gesprochen und da auch versucht, so ein Gleichberechtigungsmodell reinzubringen, also Macht durch Nähe. Eben halt nicht, oben ist der Lehrer, der irgendwie wie damals in der ganz alten Zeit mit Rohrstock und Furcht und irgendwie mit solchen Methoden versucht hat, seine Autorität durchzusetzen, sondern wirklich versucht, näher ranzurücken und darüber einen Kurswechsel hinzukriegen. Ich merke aber, dass mit der Gleichberechtigung, da gibt es gewisse Grenzen und über die würde ich gern reden. Und es gibt einen Punkt, der ist sehr plakativ, der fällt einem direkt auf und der ist auch bei meinen Kindern mal zum Thema gemacht worden bei einem Abendessen, das mit dem Duzen und Siezen. Ich meine, später in der weiterführenden Schule, dann wird irgendwann auch mal ein Duzen eingeführt, aber so Grundschulzeiten oder vielleicht auch Anfang der weiterführenden Schule, Siezen ist immer noch eigentlich der State of the Art. Und warum ist das so?
Also bei uns duzen uns alle. Wir duzen auch alle. Die Kinder sollten halt wissen, wenn sie aus der Grundschule, da haben wir sehr viel diskutiert, auch im Kollegium, in der Grundschule ist es eigentlich eher immer das Du. Und die Kinder sollten, denke ich, schon wissen, wenn sie in die weiterführende Schule gehen, wen sie mit Nachnamen ansprechen, den sieht man normalerweise, dass sie diese Fähigkeit zumindest kennen, was so Höflichkeitsregeln halt auch angehen. Weil auch Kolleginnen berichtet haben, dass Kinder, die aus einem anderen Kulturkreis teilweise kommen und das gar nicht kennen, da ist ja alles per Du, dann manchmal auch schon ein bisschen anecken in weiterführenden Schulen, weil sie die Sachen gar nicht gelernt haben. Und ich denke da, ja, ein gesundes Mittelmaß. In Grundschule war es irgendwie immer das Du. Ich weiß, eine weiterführende Schule kenne ich wenige, wo es per Du ist. Da ist dann meistens der Cut eigentlich drin. Weiß ich nicht. Als Grenze würde ich das jetzt gar nicht unbedingt jetzt sehen. Sie hatten ja Grenzen angesprochen. Ich finde, es kommt eigentlich auch auf die Art und Weise des Umgangs an. Ich finde da viel mehr die Beziehungsarbeit auch wichtig. Sie hatten ja angesprochen mit verhaltensauffälligen Schülern vielleicht oder originellen, verhaltensoriginellen Schülern. Da finde ich, ist es einfach wirklich die Beziehungsarbeit, die gemacht wird. Und ich glaube, dann ist es auch egal, ob es jetzt das Sie oder das Du wäre in dem Fall, sondern der Umgang miteinander, ob er auf Augenhöhe stattfinden kann oder ob es, wie Sie auch gerade gesagt haben, zu autoritär ist, wo die Kinder einfach gar keinen Zugang mehr haben.
Das ist ja schon ein symbolischer Ausdruck von Hierarchie. Ne? Das ist ja schon relativ klar. Ich kann mir vorstellen, dass der Christoph vielleicht ein bisschen darauf abgezielt hat, zu fragen, warum muss es das geben? Gibt es vielleicht auch irgendwie so eine Begründung dafür, dass es immer noch einen Wert hat oder einen Sinn hat oder so, den Kindern sowas beizubringen, ja, dass man das haben muss, weil, naja, im Rest der Welt muss man auch manchmal freundlich sein und so, ne, vorsichtig sein oder wie auch immer. Oder Hierarchie, Autorität akzeptieren. Und das könnte vielleicht ein bisschen die Idee gewesen sein in der Frage.
Beziehungsweise der Lehrer duzt den Schüler, aber der Schüler duzt den Lehrer. Das ist nicht.
Mhm. Ja, bei uns duzen aber beide. Also die Schüler.
Ach so.
Die Schüler sagen bei uns normalerweise du und wir sagen zu den Schülern auch du. Man merkt immer meistens so im dritten, vierten Schuljahr, dass manche auf das Sie überschwenken. Und ansonsten ist es aber in der Regel, dass sie uns mit du und Nachname ansprechen.
Und Nachname, okay.
Mhm. Ja, das ist in der Grundschule, eigentlich alle Schulen, die ich kenne, so.
Ja.
Weiterführende Schule ist es dann immer ein Unterschied. Ich kenne eine Schule in Göttingen, da ist es dann per Du und Vorname gewesen an der Weiterführenden. Mhm. Das ist die einzige, die ich kenne. Ich nehme mal an, Herr Spätling, bei Ihnen ist auch eher das Sie wahrscheinlich dann, wie in allen anderen Aachener weiterführenden Schulen und sonstigen Schulen in Deutschland, wo ich das kenne, eigentlich.
Ja. Bei uns ist das Sie obligatorisch. Dass Fünfklässler schon mal in das Du verfallen, führt auch nicht zu Sanktionen, sondern man tuschelt immer so ein Achtklässler, du kannst den Herrn Spätling doch nicht duzen.
Nur Schulverweis.
Oder irgendwie sowas in der Richtung. Das ist überhaupt kein Problem. Ich glaube, dass das Problem von Autorität, autoritär, von Beziehungsarbeit, von Begegnung auf Augenhöhe nicht am Du oder Sie liegt.
Das sehe ich genauso.
Sondern an ganz anderen, an den Möglichkeiten, sich vernünftig zu begegnen. Mhm. Und wenn man über verlässliche Beziehungen spricht, ist dem Schüler das völlig egal, ob das mit du oder mit sie gemacht wird. Den interessieren, kann ich mich verlassen, weiß ich, worauf ich, was mich erwartet im Sinne von eine verlässliche Basis der Zusammenarbeit und das möglichst über einen längeren Zeitraum.
Mhm. Und das ist ein Beispiel, wie Sie das dann schaffen können, dass Sie dann auch trotzdem ihre Autorität klar machen, durch diese verlässliche Basis mal an einem Beispiel festmachen.
Ich hätte fast eine Anekdote erzählt. Eine 14-jährige Schülerin montags morgens nach einem harten Wochenende. Mhm. Sie ahnen alle, was ich meine?
Ich habe eine Vorstellung.
Ja. Mehr oder weniger über den Tisch. Und ich bin habe ich vorhin schon gesagt, ein älterer Lehrer. Mir fällt das schwer. Aber wir haben im Lernbüro die Möglichkeit, ich kann diese Schülerin ansprechen und ich kann fragen, was ist los? Mhm. Und ich erlebe immer wieder, wie ehrlich Schüler und Schülerinnen darauf reagieren. Und ich biete an, einen Deal zu machen. Der Deal in dieser anekdotenhaften Situation war, ich habe der Schülerin erlaubt, 10 Minuten in meinem Unterricht zu schlafen. Mhm. Ich sage noch einmal, das ist mir extrem schwer gefallen. Das ist nicht, kommt nicht aus meinem Bauch, sondern es war die Situation. Die Schülerin hat wirklich sich halb über den Tisch gelegt und angefangen zu schlafen. Aber das Entscheidende ist, die hat das gar nicht 10 Minuten gemacht. Die war 10 Minuten schlafen, danach wird gearbeitet. Nach 5 Minuten hat die angefangen zu arbeiten. Die wird an diesem Tag nicht zu blendenden Ergebnissen gekommen sein, in der Verfassung, wie sie war. Aber wir sind uns auf Augenhöhe begegnet, wir haben eine Lösung für ein Problem gefunden, ohne in autoritäre Machtspielchen zu kommen. Und das passiert in Schule ja ganz, ganz, ganz häufig. Da geht es gar nicht mehr um den Anlass oder etwas, sondern es gibt Situationen, da kommt keiner mehr raus, in Anführungsstrichen.
Modell sollte man auf die Arbeitswelt auch übertragen, also vielleicht so einen Schlafraum oder so, das würde sich der eine oder andere auch immer mal wünschen, denke ich. Du wolltest noch dazu was sagen, Christoph?
Nee, ich bin happy, aber ich sah gerade eine Wortmeldung bei Frau Gegenmantel.
Ja, ich denke, es kommt einfach auf die wertschätzende Kommunikation da auch an. Wie schätze ich mein Gegenüber eigentlich auch wert? Und da finde ich, ist es ja völlig egal, ob ich jetzt ein Du oder ob ich ein Sie verwende in dem Fall, sondern ob ich die Person als eine Persönlichkeit auch wahrnehme, die Werte halt auch hat, wie der Herr Spätling auch sagt, wenn man über seinen Schatten dann in dem Moment halt springt, weil es einem schwerfällt in diesem Moment, aber die Person einfach gegenüber merkt, boah, der nimmt mich gerade so an, wie ich bin, finde ich, ist das einfach die beste Autorität, die man halt auch haben kann, vermitteln kann, dem Gegenüber auch. Da braucht es kein Sie oder kein Du. Ich denke, das geht auf anderem Wege dann auch. Es ist wirklich einfach die Wertschätzung und dieses auf Augenhöhe begegnen und auch eine echte Beziehung halt auch aufbauen zu demjenigen, keine Distanz halt lassen und diese Machtspielchen sich da eigentlich auch gar nicht drauf einzulassen auch. Beziehungsweise die gar nicht entstehen zu lassen, wenn das wirklich wertschätzend auch miteinander kommuniziert wird.
Die Begriffe Wertschätzung und Augenhöhe sind auch Begriffe, die wir in der Arbeitswelt immer wieder hören, die auch durch die Ideen von New Work oder ähnlichen Sachen auf jeden Fall Einfluss haben, die auch in Scrum gelebt werden oder zumindest von denen man sich wünscht, dass sie im Scrum-Umfeld gelebt werden. Es gibt innerhalb des Scrum-Teams oder dieses Geflechts aus Scrum Master, Product Owner, Scrum-Team, Entwicklungsteam, gibt es da mit Sicherheit auch gute, sagen wir mal, Ergebnisse damit. Trotzdem gibt es ja in so einem Unternehmen auch noch so andere Positionen, ja, man spricht von den sogenannten Stakeholdern. Das sind dann vielleicht außenstehende Parteien, vielleicht Produktmanagement, vielleicht doch noch irgendwie hierarchisch angelegte Gruppen, Teamleads oder so, die irgendwie reinspielen und mitmischen. Und mit solchen Situationen muss man umgehen. Und da kommt man vielleicht dann aus der Scrum-Welt immer mal wieder an eine Stelle, wo man aneckt, indem man halt auf Leute trifft, die von Wertschätzung oder Augenhöhe nicht so viel halten. Gibt es in der Schulwelt ähnliche Situationen? Ich denke vielleicht an Politik oder Eltern oder so. Gibt es da Situationen, wo Sie auch mit dem Modell, das Sie leben möchten, das Sie den Kindern beibringen möchten, da anecken oder wo Sie Herausforderungen sehen?
Die gibt es immer. Ich denke, die gibt es in jedem zwischenmenschlichen Kommunikation und Miteinander, das ist einfach so. Nicht alle sind von der Kommunikation her wertschätzend. Häufig in Stresssituationen kann sowas natürlich vorkommen oder wenn Ängste da sind oder auch Unwissen. Und da finde ich einfach immer wichtig, dass man transparent macht, warum man so handelt, dass man es auch anspricht. Also ich spreche das auch, wenn es Eltern zum Beispiel betrifft, spreche ich das an. Ich spreche das bei jedem einfach an und erwarte, dass er wertschätzend mit mir kommuniziert und auch umgekehrt. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man wertschätzend bleibt, dass auch das Gegenüber dann häufig es auch merkt und darauf auch eingehen kann. Manchmal nicht unbedingt direkt, aber in der Regel kommen auch manchmal die Entschuldigungen, sagen, oh, ich glaube, da bin ich etwas entgleist. Das hatte ich auch schon mal mit Eltern, aber in der Regel ist es eigentlich bei uns in der Schule sehr wertschätzend. Wir haben wenig große Reibereien.
Sie sind natürlich auch die Schulleiterin, mit einer gewissen Autorität doch vielleicht verbunden, dass sich der ein oder andere dann da etwas zurückhält. Können Sie das auch bestätigen, Herr Spätling?
Zunächst mal, auch wenn ich zum Schulleitungsteam gehöre, spreche ich auch mit meinen Kollegen und Kolleginnen auf Augenhöhe. Das ist nicht mehr so wie früher, dass wir da oben irgendwo sitzen und die dann nur kommen, wenn sie was wollen. Es ist immer so, dass wir sicherlich Leitungsfunktionen haben und Leitung ausüben müssen. Das ist unser Job. Dass wir aber, was ich ganz witzig finde, oft vom Kollegium getrieben werden. Also da verkehrt sich das Ganze in Schulentwicklungsprozessen zum Teil. Und dass die einfach mehr fordern, als wir glauben, im Augenblick machen zu können. Und ich finde, das ist eine sehr, sehr gute Form der Wertschätzung. Es gibt andere Dinge, die man lernen kann und lernen muss. Wir feiern gerne. Da kann man schmunzeln. Aber ich glaube, dass das auch eine ritualisierte Form der Wertschätzung ist, die wichtig ist für die Gesamtatmosphäre im Team. Wir sind eine Teamschule, da wird vieles auch auf Teamebene geklärt und nicht mit der Schulleitung, sondern erstmal gibt es eine Entscheidung im Team. Und wenn die Schulleitung dann dazu kommt und das weiter transportiert, ist das okay. Aber das hat was mit Ernstnehmen zu tun. Ganz, ganz viel mit Ernstnehmen zu tun. Und wir haben ein Kommunikationsmodell entwickelt, wonach bei uns Entscheidungen getroffen wird. Und das Kommunikationsmodell heißt nicht, Herr Spätling entscheidet. Mhm. Es gibt festgelegte Abläufe dafür. Ich sage nicht, dass das immer funktioniert, aber wir müssen doch ein System schaffen, was zumindest annäherungsweise dahin kommt, wo wir hinwollen. Nämlich zu wertschätzender, konstruktiver, zielgerichteter Auseinandersetzung. Mit der Welt, mit den Kollegen, mit den Schülern.
Wobei ich sagen muss, im Kollegium selber, da sehe ich es ja noch relativ optimistisch. Aber ich sag mal, die anderen großen Stakeholder bei Ihnen, da hätte ich gedacht, die werfen da schon mal größere Hölzer zwischen die Beine. Sei es jetzt irgendwie das politische System, Gesetzgebungen, die ihre Schularbeit betreffen und gewisse Grenzen aufsetzen. Und die schlimmsten Stakeholder, zu denen gehöre ich ja selber als Eltern, die kommen ja teilweise mit den krassesten althergebrachten Vorstellungen.
Ich muss ehrlich sagen, ich finde einfach, es ist ganz wichtig, die Art und Weise, wie mit umgegangen wird. Ich finde bei uns an der Schule, und das konnte auch eine Qualitätsanalyse der Bezirksregierung uns bescheinigen, ist einfach, dass wir ein absolut wertschätzendes Klima auch bei uns an der Schule leben. Nicht nur auf Papier schreiben, sondern wirklich auch leben. Und es sind sehr viele Eltern, die auch, ja, für die man ein offenes Ohr hat, sei es, dass Schulleitung das ist, sei es, dass die Kollegen das sind vom Team. Es arbeiten bei uns auch viele Eltern in verschiedenen Gruppen auch mit, wo wir auch gucken, wo gibt es Dinge, die vielleicht nicht verstanden werden. Und sei es beim Terminplan Kleinigkeiten, wo Eltern mit türkischem Hintergrund wissen, dass sie kommen können und sagen können, das verstehe ich nicht, das müsste das nächste Mal anders machen. Und ich glaube, es ist einfach die Art und Weise, wie man damit umgeht. Und ich glaube auch, die Machtspielchen, die vorhin angesprochen worden sind, auf Schülerebene, das ist auch auf Elternebene. Macht man Dinge transparent und erklärt die Sachen, kommt das auch anders in der Regel an. Und deswegen meinte ich eben auch, bei uns an der Schule haben wir gar nicht so viele Querelen, wo sie sagen, diese Stakeholder, was so schwierig ist und einengend. Ich finde das ein gutes Miteinander auch bei uns als Eltern und auch ein gutes, ja, Kritik üben manchmal, Ideen einfach einbringen, aber auf einer sachlichen, wertschätzenden Auseinandersetzung. Und das finde ich was ganz anderes. Die anderen Stakeholder, ob das jetzt das Schulamt ist oder Bezirksregierung, da stimmt in der Regel eigentlich auch das Wort, was man jetzt auch gerade in Corona noch sieht. Ich finde, es läuft trotzdem noch. Es versucht jeder gut zu machen, die Sachen agil zu arbeiten. Und wo man auch gucken muss, stimmt da der Ton noch oder stimmt da natürlich nicht. Aber da kann ich im Moment eigentlich zurzeit nur Positives berichten.
Spielt denn der Faktor der Verbeamtung da eine Rolle? Also würden Sie sagen, dass Kollegen, wie, ich weiß gar nicht, um ehrlich zu sein, wie der Zustand ist mittlerweile an Schulen, ob das vielleicht bei Montessori auch ein bisschen anders ist, aber würden Sie sagen, dass Kollegen, die verbeamtet sind, anders mit dem Thema umgehen als nicht verbeamtete Kollegen?
Das muss ich gerade überlegen. Nein, zumindest nicht in dem Bereich, wo ich gearbeitet habe. Ich war an vielen Schulen, ob in Bayern oder wo ich die Ausbildung gemacht hatte oder hier in NRW. Mit den Lehrkräften, wo ich immer zusammengearbeitet hatte, konnte ich eigentlich das Gleiche feststellen. Also sowohl im Angestelltenstatus hatte ich eine Lehrerin, die dafür kämpfen musste, dass sie bis 65 arbeiten durfte. Damals, das war nicht klar, weil als Beamtin hätte sie das letzte halbe Jahr nicht mehr beenden dürfen. Solche Dinge, also das kann ich aus meiner Erfahrung nicht feststellen.
Herr Spätling, wie ist es bei Ihnen?
Ich bin da absoluter Nicht-Experte, weil ich nicht verbeamtet bin. Mhm. Oder gucke dann zumindest aus einer ganz anderen Richtung. Aber ich glaube, dass eine Haltungsfrage, wie man miteinander umgeht, nichts mit dem Status verbeamtet oder öffentlicher Angestellter oder weiß ich nicht was zu tun hat. Auch da glaube ich, das ist nicht der entscheidende Faktor. Ich würde gerne in einem noch rückgehen, Herr Magulay, so schlimm sind die Eltern nicht. Also machen Sie sich nicht
schlimm. Sie haben mich noch nicht kennengelernt.
Ja, wer weiß, kann noch
kennen Sie, Herr Magulay.
Richtig ist, dass es zwei verschiedene Perspektiven sind. Mhm. Und ich glaube, allein das muss man immer wieder transparent machen. Es geht nicht darum, dass wir in jeder Situation die gleiche Meinung vertreten, die gleiche Einschätzung haben, sondern weil wir anders gucken. Wir müssen anders gucken. Eltern als Experten, Expertinnen für ihre Kinder in hohem Maße. Wir in einem Segment vom Leben dieser Kinder, wo wir, glaube ich, auch gut hingucken, müssen diese Perspektiven miteinander in Verbindung bringen. Und dann gelingt das in ganz, ganz vielen Fällen immer unter der Voraussetzung, was Frau Wiegmann vorhin sagte, man geht vernünftig miteinander um. Und das muss man tun. Ich habe das Gespräch mit einer Kollegin im Kopf, das war jetzt im Zusammenhang mit Schülern in puncto Wertschätzung, die sagte mir, Martin, manchmal fehlen mir die Worte, um das wertschätzend auszudrücken, was ich meine. Denn das ist genau das, was die Lehrer nicht lernen. Sie lernen es nicht im Studium, sie lernen es nicht in der Referendarzeit. Wir haben uns zusammengesetzt in Arbeitsgruppen und überlegt, wie man Dinge wertschätzend ausdrücken kann. Und ich finde das auch überhaupt nicht schlimm. Gerade Kollegen, die vielleicht noch weniger Erfahrung haben, haben das dankbar angenommen.
Ich könnte mir vorstellen, dass es für diese, man liest in der Zeitung, es gibt viele Quereinsteiger in letzter Zeit. Haben Sie da Erfahrung damit, dass Leute vielleicht aus der Wirtschaft kommen, vielleicht aus so einem Bereich, wo dieses Thema schon seit 20 Jahren bearbeitet wird? Und haben Sie da Erfahrung, ob solche Leute mit solchen Themen vielleicht sogar besser oder irgendwie anders umgehen als Leute, die von der Uni kommen und Ref gemacht haben und normale Lehrer sind, in Anführungszeichen?
Wir haben ja inzwischen ein relativ offenes System. Wir haben Quereinsteiger in der klassischen Definition, also nicht Lehrer, die zum Lehrer gemacht werden. Wir haben inzwischen Stellen ausgeschrieben, die extra nicht für Lehrer ausgeschrieben sind. Wir arbeiten mit externen Künstlern, Theaterleuten intensiv zusammen. Das heißt, wir haben schon so eine Multiprofessionalität auf einer gewissen Art und Weise, allein durch diese Offenheit unterschiedlichen Professionen gegenüber. Da ist immer wieder die Sache auch da, das ist ein bisschen wie mit den Eltern, Künstler gucken anders als so ein normaler Lehrer. Das ist normal. Der Handwerker, wir haben einen Handwerker bekommen, super, der hilft uns in ganz, ganz vielen Formaten. Der guckt erstmal anders als die Künstlerin. Ich bleibe jetzt mal ein bisschen in den Klischees. Wichtig ist, dass man kommunikativ zusammenkommt und diese Erfahrungen und diese Einschätzungen austauscht, weil das bringt etwas. Und wenn es dann noch gelingt, die Schüler zu Wort kommen zu lassen in diesen Prozessen, dann bin ich guter Hoffnung, dass man Schritt für Schritt weiterkommt.
Ja, ich denke, das ist einfach auch wirklich das Wichtigste, dass man wertschätzend einfach wirklich miteinander kommuniziert und eben diese vielen Professionen, die wir auch an der Schule auch haben, multiprofessional arbeiten, von Erzieher über Sozialpädagogen, über Therapeuten, über Jugendamt. Wir haben ja die Förderkonferenzen, die Sie sicherlich ja auch kennen von Ihrer Schule. Und auch in den Konferenzen, finde ich, ist das sehr wertschätzend. Und das Gleiche sehe ich, ob es Schüler sind oder ob es die Eltern sind. Und wenn man da alles Know-how sozusagen zusammentut und versucht weiterzukommen, das ist für mich wirklich ein offenes, wertschätzendes Arbeiten, wo man auch wirklich ja die Heterogenität auch einfach schätzen kann. Und ich sehe Eltern nicht als Schreckgespenst, wie Sie das so hingestellt haben, nicht ganz so extrem, aber ich schätze das einfach. Ich schätze diesen Austausch und die Kritik. Und das finde ich einfach auch wirklich gut. Nur so, denke ich, kann Schule auch weiterkommen. Und nicht so festgefahrene Strukturen, dass nur alles von Schulleitung oder von wem auch immer dann halt kommt, sondern alle müssen mitarbeiten. Okay. Da gehören auch die Eltern.
Ich muss nur einmal kurz die Vokabel für mich klar kriegen, weil ich habe jetzt wirklich sehr oft das Wort Wertschätzung gehört. Bin mir gar nicht so sicher, wie es genau gemeint hat, weil wir haben jetzt zum einen viel darüber gesprochen, dass irgendwie Heterogenität dankbar angenommen wird und der Wert von Heterogenität erkannt wird. was ja auch schon mal gut passt zu der Scrum-Welt, wo wir auch damit arbeiten, dass wir heterogene Teams haben und die sich gegenseitig befruchten. Aber kann mir einer eine kurze Definition von dem jetzt häufig gefallenen Wort Wertschätzung geben?
Ich kann es mal versuchen und werde sicherlich sinnvoll ergänzt. Ich würde gerne beginnen so aus dem Negativen. Ich sage erstmal, was es nicht ist. Also Schule, wenn wir überlegen, eigene Schulerfahrungen reflektieren, dann kenne ich kaum einen Menschen, der keine degradierenden Situationen aus Schule erinnern kann. Anders formuliert, es hat für viele, viele Schüler, Schülerinnen viele, viele degradierende Momente gegeben. Wenn das so ist, ist das keine Form der Wertschätzung. So kann Wertschätzung nicht gelingen. Das Erste ist also, dass man Schüler und Schülerinnen nicht degradiert. Und das ist der alte Unterschied aus der Sozialarbeit. Ich kann sagen, das, was du gemacht hast, finde ich, bitte entschuldigen Sie den Begriff, finde ich scheiße. Das heißt aber nicht, dass ich dich scheiße finde. Und diese Unterscheidung hat was mit der Haltung zu tun, die auch schon mehrfach anklang. Das ist eine Haltung gegenüber Schülern und Schülerinnen, die extrem wichtig ist. Und das ist die Grundlage für Wertschätzung. Das Zweite ist, Wertschätzung ist, glaube ich, nicht nur, wenn ich sage, liebe Schülerin, deine Deutscharbeit war 2. Das ist auch nett, wenn so eine Note da steht. Aber wenn zum Beispiel am Ende eines Lernprozesses Schüler das Ergebnis vorstellen von einem Thema, das sie selbst gewählt haben, und man ein Format findet, wo sie das vorstellen können und dürfen, dann ist das viel mehr Anerkennung und Wertschätzung, als wenn ich sage, hast du toll gemacht. Ich sage das dann auch noch, hast du toll gemacht, aber das ist eine andere Ebene. Wenn wir Erfolg erlebbar und erfahrbar machen bei Schülern, ist das für mich ein weiterer Punkt von Wertschätzung.
Wunderbar.
Ja.
Für mich wird das sogar fast ausreichend. Das war sehr gut.
Genau, da kann man wenig ergänzen. Das passt.
Wenn ich mal an meine eigene Ausbildung als Lehrer zurückdenke, wie gesagt, 7 Jahre Hochschule, da ist das Wort, glaube ich, nicht vorgekommen. Und es ist nicht besonders lange her. Wie gesagt, 5 bis 12. Im REF war ich ja nie, aber die Frage ist, wann lernt man es denn so, wenn man jetzt an der Schule ist? Lernt man es in der Schule erst? Oder ne? Weil im Pädagogikstudium kam es nicht vor. Da war alles noch, da ging es viel um Modelle und so. Aber eigentlich die Dinge, die ich von Ihnen beiden höre hier, die sind was, das lässt mich, das gibt mir Hoffnung. Ne? Ich habe abgeschlossen so ein bisschen mit dem Lehrerdasein und sehe, dass es in der agilen Softwareentwicklung, in der Wirtschaft da eine Bewegung gibt, um zu sagen, ja, also es muss nicht immer der maximale Gewinn sein, es geht auch um die Menschen und es geht um Augenhöhe und es geht um Motivation. Und jetzt höre ich, sowas ist in der Schule auch möglich, sowas ist in der Schule realistisch. Wann erwartet man von Lehrern, dass sie diese Einstellung verinnerlichen oder wann können sie die Chance haben, das überhaupt zu erlernen, wenn sie es selber nicht sowieso mitbringen?
Ja, das ist immer eine gute Frage, ab wann? Ich stelle fest, viele, die das Montessori-Diplom machen, da geht es ja sehr viel um Werte und im Blickwinkel, wie schaue ich auch auf das Kind? Und da stelle ich immer fest, dass viele Kolleginnen, die sich da auch auf den Weg machen, auch nochmal anders drüber nachdenken. Und ich denke schon, es hängt immer von fähigen Vorbildern ab und Personen. Also ich habe im Studium auch Professoren gehabt, die auch solche Dinge vermittelt haben. Das war aber, das weiß ich jetzt, nicht das Große oder nicht alle konnten daran teilnehmen. Wir sind ausgelost worden, wer da dran mitmachen kann, wo man wirklich in diese Richtung guckt und diese Haltung guckt. Und ich denke, die Ausbildung für Lehramt ist natürlich noch manchmal ein wenig ein altes System vielleicht auch, wo Sie sagen, das habe ich da nie mitbekommen. Das merken wir auch gerade an unserer Schule, dass es dann ja manchmal schwierig ist, in der Jahrgangsmischung auch für die Lehramtsstudenten dann in die Prüfungen reinzugehen, weil das zwei Systeme im Prinzip noch sind. Wo ist die Frage, was kann ich wirklich vermitteln, wie kann ich es machen? Da herrscht auch noch ein bisschen Unsicherheit. von der Prüfungssituation her auch. Aber es geht. Also ich kenne es von der Uni her. Wir hatten da Kurse, die in die Richtung ja kooperatives Lernen auch gegangen sind. Da gab es jede Menge bei uns, allerdings wie gesagt nicht in NRW. Ich habe in Bayern studiert. Aber ja, es ist die Frage, wo lernt man es? Durch Vorbilder. Weiß nicht wie.
Ich glaube auch, dass das jeder anders erstmal von sich aus mitbringt, je nachdem, welche Sozialisation er diesbezüglich hat erleben dürfen oder erleben müssen. Ich glaube aber darüber hinaus, dass Wertschätzung was mit einem Menschenbild zu tun hat. Und das ist für Schule und Umgang mit Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen schon zentral. Wir propagieren ein Menschenbild, das von Gleichberechtigung, gleicher Augenhöhe spricht. Wir propagieren ein Menschenbild, das sagt, dass Schüler selbst entscheiden können, wie ein Weg zu gehen ist, dass sie die Fähigkeit dazu haben. Und diese Grundhaltung erwarte ich auch von allen Kollegen und Kolleginnen, die an unserer Schule arbeiten möchten. Und wenn wir die Möglichkeit haben, auf Neueinstellungen Einfluss zu nehmen, geht es nicht nur darum, ob der neue Kollege in Mathe eine 1 gemacht hat im Examen, sondern es geht viel stärker darum, ob er diese Grundeinstellung mitbringt. Das Zweite vielleicht noch, ich glaube, dass wenn man ein Unterrichtssystem schafft, wo den Schülern Eigenverantwortung und Eigenorganisation prinzipiell zugestanden wird, dann ist das der erste Schritt der Wertschätzung, und zwar schon systemisch. Mhm. Weil ich aus der belehrenden Oben-Unten-Situation rauskomme. Oben-Unten kann nicht wertschätzend sein. Ich habe in der Grundschule, entschuldigen Sie, ich habe noch Marienbällchen bekommen als Wertschätzung. Das ist kein Scherz. Ich glaube, dass das eine völlig fremdbestimmte Wertschätzung ist, die nichts bringt. Und heute schon gar nicht. Aber wenn man sagt, ja, wir trauen dir das zu, und wenn man diesen Prozess coachend begleitet, dann ist das systemisch schon eine Form der Wertschätzung.
Gleichzeitig ist ja die Schule in Deutschland auch ein System, wo gewisse Ergebnisse erwartet werden, so wie ich mir das vorstelle, ja, Hochschulreife oder so. Da gibt es ja Anforderungen, da gibt es gleichzeitig auch Zeitdruck, vielleicht mit G8 oder so. Passt das denn immer? Kann man immer die Förderung geben, die Sie gerade skizziert haben, oder muss man auch Abkürzungen finden, um auch dieser Idee gerecht zu werden, dass eben man als Mensch sich auch mal ins System einpassen muss oder so?
Jeder Mensch muss sich auch ins System einpassen, und Anpassung ist nichts Schlimmes, wenn das nicht zur Selbstverleugnung führt. Was aber diesen Druck, und den haben Sie, glaube ich, gerade angesprochen, den Druck, normierte Wissenskataloge fertig zu kriegen, angeht, der Druck ist immens. Der ist immens, besonders auf die Kolleginnen und Kollegen. Aber ich erzähle als Anekdote immer, wenn ich sage, dass Schule, meinem Sohn sage, der ist 20, Schule dient in erster Linie der Wissensvermittlung, dann lacht er mich aus, zückt sein Handy und fragt mich, wie viel Wissen ich denn haben möchte innerhalb der nächsten 30 Sekunden. Das heißt, da gibt es eine Verschiebung, und diese Verschiebung ist in dem, was Schule bewirken soll, kommt nicht nur von den Pädagogen, sondern sie kommt aus der IT-Branche und aus der Wirtschaft und aus diesen Sphären. Da gibt es Beifall dafür, von einer rein fixierten Wissensvermittlung wegzukommen, auf Soft Skills, auf Arbeitstechniken, auf andere Dinge, weil das die Sachen sind, die heute gebraucht werden. Bitte nicht missverstehen. Ich finde es wichtig, Wissen zu vermitteln. Das ist ein Bestandteil von Schule. Aber es ist nicht der alles Entscheidende. Ich glaube, dass Fähigkeiten und Fertigkeiten auf anderer Ebene heute viel mehr angefragt sind. Und wenn wir das unterstützen, wenn wir diese Prozesse unterstützen, kriegen wir auch Applaus aus der Wirtschaft. Das wäre für 15 Jahren quasi undenkbar gewesen.
Ich so absolut bestätigen. Sorry, Chris, wenn ich dir da nochmal reinfahre. Aber
bitte.
Wir als Scrum Master sind wir ja so, man nennt uns Servant Leader, das heißt, wir kümmern uns um Probleme und Ähnliches. Und ich kann bestätigen aus meiner Erfahrung, dass die meisten Probleme, die wir bei uns haben, sind zwischenmenschlicher Natur. Es sind Kommunikationsprobleme, es sind Probleme, weil Leute eben auf diese Dinge nicht geachtet haben, die Sie eben hier dargelegt haben. Es ist nicht, wer kann was und wer kann es nicht oder so. Das ist überhaupt nicht das Problem, sondern es ist nur das Problem, wer hat sich wie verhalten gegenüber jemandem und was hat das bewirkt und was für negative Faktoren hatte das. Und mit solchen Diskussionen verbringt man sehr viele Stunden, die sehr viel, die kosten Geld, ja, die könnte man anderweitig einsetzen. Christoph.
Genau, ich würde den Ball mal direkt aufnehmen, weil das führt mich direkt zu einer Frage.
Christoph?
Ja, hörst du mich?
Okay, Christoph, ist jetzt kurz raus.
Ja, bin ich raus.
Ich sehe mich noch. Ob er weiter aufnimmt oder nicht.
Ja, ich nehme weiter auf.
Ah ja, okay, Entschuldigung, du warst kurz, du hast in deiner Pose verharrt und ich dachte kurz.
Ah ja, ja, das mache ich manchmal. Ja, Zoom teilt mir auch zwischendurch sowas mit, von wegen Internetverbindung wäre instabil. Aber ich ignoriere das einfach mal.
Ja, mach einfach.
Wir wissen es besser. Ja. Ihr hört mich ja jetzt wieder alle, dementsprechend werde ich jetzt wieder reden. Du sprachst gerade ein schönes Beispiel aus der Praxis des Scrum Masters an, was in solchen Retro-Gesprächen, da sprachen wir am Anfang auch drüber, herauskommen kann. Das heißt, man spricht da in dem Zusammenhang oft, wir haben es ja ein bisschen mit den Anglizismen von Impediments, also letztendlich Dinge, die einem im Weg stehen, um die Arbeit vernünftig zu machen. Und darüber redet man dann in Retros und nimmt sich dann auch als Ergebnis dieser Retro-Meetings Dinge vor, die man im nächsten Sprint verbessern will, damit man wieder besser arbeiten kann. Habe ich das richtig
dargestellt? Richtig, genau.
Der Markus nickt, wunderbar. Ich würde jetzt gerne mal hören, weil bislang habe ich gedacht, hey, das klingt alles ziemlich paradiesisch bis jetzt, aber was sind denn Impediments, die Sie da im Alltag noch sehen und an denen Sie arbeiten? Das hat ja jetzt nichts mit Jammern zu tun, sondern einfach nur zu wissen, an was arbeiten Sie, wo sind die Baustellen, wo Sie Verbesserungen anstreben.
Sie meinen jetzt ganz konkret in Schule an kleinen Dingen oder jetzt eher die Grenzen?
Vielleicht sogar beziehen wir es einfach mal auf auch die Kommunikation im Team. Also jetzt noch nicht mal unbedingt im Unterricht mit Kindern, sondern was auch die Selbstorganisation im Lehrerteam angeht. Weil wir hatten eben ein Beispiel aus der Scrum-Welt, dass da manchmal einfach, was weiß ich, die Wortwahl oder ich finde das blöd, dass der jetzt aber sein Butterbrot isst während des Meetings oder weiß ich jetzt nicht, ich habe jetzt kein gutes Beispiel parat. Aber was sind so die Sachen, die Ihnen da manchmal die Selbstorganisation im Team schwer machen oder wo Sie dran arbeiten einfach?
Gut, im Moment es ist ja so, dass ich auch ein recht neues Team jetzt hatte in den letzten Jahren, wo wir ja zwei Schulsysteme zusammenbringen mussten, die katholische Grundschule und die Montessori-Grundschule. Von daher war halt wirklich der Teamaufbau bei uns auch das Wichtigste, eben auch eine wertschätzende Kommunikation. Das ist für uns wichtig und ich habe ganz viele neu am Start auch gehabt, die das Montessori-Diplom auch gemacht haben, sodass wir natürlich vor allen Dingen gucken von der kollegialen Hospitation her. Das sind Dinge, die wir weiter betreiben natürlich und gucken müssen, uns da verbessern müssen, weil wir uns auch wirklich untereinander sehr viel auch austauschen und da natürlich versuchen, alle Kollegen und Kolleginnen auch auf einen Stand zu bekommen. Das sind natürlich Dinge, die man ja gut zusammenführen muss, dass wir viel evaluieren, was hat geklappt, was hat nicht geklappt, welches Ziel hatten wir uns vorgenommen, welche Vision, wo stehen wir da. Das sind so Kommunikationssachen. Wie Sie auch wissen, hätten wir jetzt nochmal eine Fortbildung zum kooperativen Lernen gehabt, weil wir die Dinge noch vertiefen, die einen vertiefen wollen, die anderen vom Kollegium, die jetzt neu sind, dass sie auf jeden Fall auch da wirklich reinwachsen und auch so den Geist der Schule auch mitnehmen und dieses offene Arbeiten auch mitnehmen. Das sind eigentlich die Punkte, die wir im Kollegium nach wie vor auch haben.
Ich gebe die Frage direkt an Herrn Späting weiter. Ich wollte kurz nur auch wieder bei einem Begriff mal kurz nochmal abklopfen. Kollegiale Hospitation, das klang jetzt in meinen Ohren so ein bisschen wie Pair-Programming für Lehrer. Also der eine Lehrer schaut dem anderen Lehrer beim Lehren zu und dann sprechen die hinterher drüber. Oder was heißt kollegiale Hospitation?
Genau, so ungefähr kann man sich das eigentlich vorstellen. Also bei uns ist es ja ein sehr offenes System. Wir haben ja eigentlich offene Türen sozusagen. Wir sind jetzt kein Kollegium, wo die Türe zu ist und dann darf bloß keiner reinkommen, sondern dadurch, dass wir sowieso multiprofessionell arbeiten, wir haben von der OGS immer OGSler mit im Unterricht, wir haben die Sonderschullehrer, die Pädagogen mit im Unterricht, und dass man sich da gegenseitig auch ein Feedback gibt, was ich auch wichtig finde, um sich verbessern zu können. Und die kollegialen Hospitationen sind uns einfach auch wichtig, dass zu bestimmten Themen, sei es jetzt Deutschlernen in mehrsprachigen Klassen, was wir gemacht haben, zu den Sprachrunden zum Beispiel, dass dann die Kolleginnen und Kollegen dann auch Rückmeldungen bekommen. Was hat gut funktioniert, was nicht? Die Kolleginnen können sich dann aussuchen, auf was derjenige, der mit dem Unterricht ist, halt vielleicht auch besonders darauf achten soll und dann ein Feedback eben geben soll.
Okay, super. Herr Spätling, ich würde Ihnen die Frage auch nochmal anbieten. Was sind so die Impediments, die Dinge, an denen Ihr Kollegium arbeitet?
Ach, erstmal, wo oft Schwierigkeiten sind, gut in Kommunikation zu kommen. Das ist bei uns die Hektik des Alltags. Das werden Sie in der Wirtschaft ähnlich erleben, vermute ich. Dass wir also aufpassen müssen, dass wir Räume schaffen zum Innehalten, sage ich immer, so ein alter Begriff, zum Innehalten, dass man mal über die wirklichen Dinge miteinander in den Austausch kommt. Also Begegnungsräume muss man in irgendeiner Form schaffen. Das ist nicht immer einfach im Alltag, finde ich. Das Zweite ist, Kommunikation auf unterschiedlichen Ebenen muss verbessert werden. Ich habe vorhin von den Teamstrukturen bei uns gesprochen, weil wir sind ja ein großes System. Wir haben, ich glaube, gut 75 Kollegen und Kolleginnen. Da wäre es völlig unsinnig, jedes Thema in der Großgruppe von 75 Menschen zu besprechen. Das führt zu Frustration und führt zu Dingen, die überhaupt nicht weiterhelfen. Das heißt, in den Teamstrukturen müssen schon die kommunikative Kompetenz angelegt sein, die Entscheidungsmöglichkeiten, und es muss klar sein, wie es weitergeht. Das Zweite ist, wir sind gezwungen, Ziffernoten zu geben, möchten aber dieses Einholen der Leistungen nicht in so einer Zahlenkolonne wiedergegeben wissen, also Deutsch 2, Mathe 4, Englisch 3 und so weiter. Deswegen haben wir für unsere Bausteine in den Lernbüros, für unsere Projektzeitthemen, für unsere Werkstätten eine eigene Computerplattform entwickelt, wo nicht nur irgendwelche Noten eingetragen werden, sondern wo Bemerkungen kommen, sodass die Kommunikation unter den Kolleginnen und Kollegen und insbesondere auch in Richtung auf die Tutoren, bei uns heißen die Klassenlehrer, Tutoren und Tutorinnen, dass die einfach mehr mitbekommen. Denn im Gegensatz zur Grundschule, wo vielleicht 2, 3 Lehrer, Lehrerinnen sich um einen Schüler kümmern, können das bei uns durchaus 6, 7, 8 sein, die im System mit dem Schüler zu tun haben. Und da muss man gucken, wie man das vernetzen kann und hinkriegen kann.
Okay, gut. Markus, würde mich kurz mit dir besprechen wollen. Wir gehen langsam auf die Stunde. Ich glaube, wir sind schon über die Stunde drüber. Bis hierhin aber auch ein sehr spannendes Gespräch. Ich würde vielleicht jedem von Ihnen nochmal die Möglichkeit geben, wenn es nochmal ein Thema gibt, was Ihnen besonders wichtig ist oder was wir jetzt zu kurz gegriffen haben, dann würde ich nochmal auf ein Handzeichen reagieren. Oder auch wenn du sagst, Markus, ich habe jetzt aber noch eine Frage, die möchte ich stellen, dann setzen wir die noch rein. Ansonsten, guck mal kurz auf dein Gesicht.
Ich würde unseren Gästen gerne den Vortritt lassen, falls sie noch konkrete Themen haben, die sie besprechen möchten.
Okay. Ich habe nur einen Wunsch. Einfach den Wunsch, dass über Schule viel mehr öffentlich gesprochen wird. Im politischen Raum, aber auch im normalen, im städtischen Raum. Weil ich glaube, dass wir darüber nachdenken müssen, wie sich Lernen verändern kann. Und das hat nicht nur was mit Gymnasium, Realschule, Hauptschule, Gesamtschule zu tun, sondern es hat was damit zu tun, dass wir gesellschaftlich Lernen und Schule einen deutlicheren Stellenwert geben müssen. Und zwar nicht, weil wir Lehrer so toll sind, sondern weil wir das schuldig sind, der Generation von Kindern jetzt gegenüber, die in eine sehr, sehr schwierige Welt gehen wird und komplexe Probleme lösen muss und hoffentlich auch lösen wird.
In diesem Zusammenhang drängt sich bei mir wieder so die Frage auf, ne? Wenn ich das höre, wie Sie Schule leben, was Ihrer Meinung nach der Stellenwert von Schule ist, dann ist es ein sehr hoher Stellenwert. Und dann, ich glaube, gesellschaftlich ist es auch so, dass man der Schule und dem Lehrer und so weiter eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, einen hohen Stellenwert zurechnet und sagt, ja, wunderbar, also das ist natürlich sehr wichtig gesellschaftlich. Auf der anderen Seite gibt es da zwei Sachen, die mir nicht so gut gefallen, nämlich erstens, dass der Lehrer von vielen anderen Berufsgruppen auf eine gewisse Art und Weise betrachtet wird, die ich, sagen wir mal, ein bisschen herabschätzend bezeichnen möchte. Und ich weiß nicht genau, wo das herkommt. Und zweitens, dass mir schon während dem Studium, aber auch jetzt, wo ich mich mit Leuten unterhalte, immer wieder dieses Argument unterkommt, da jetzt endlich die Verbeamtung und jetzt lehne ich mich zurück. Und das habe ich im Studium schon tausendmal gehört und ich habe es im Studium schon, da waren Leute mit mir, die waren damals schon komplett unfähig und die haben dieses Argument gebracht, Hauptsache sie haben das. Und ich höre es jetzt auch von Leuten, die jetzt verbeamtet werden und die sagen, ah, jetzt ist alles, ich habe eh keine Zeit, ich mache immer das Gleiche und jetzt diese ganzen modernen Methoden und so weiter, die interessieren mich alle. Ne? Leider kenne ich solche Lehrer, ziemlich viel. Und das ist was mich ein bisschen frustriert. Ne? Ich höre, es gibt gute Konzepte und es gibt gute Ansätze. Wenn man ihnen beiden zuhört, dann glaubt man, das ist wunderbar in der Schule und das müsste eigentlich doch perfekt laufen. Und dann höre ich aber von Leuten diese andere Seite und ich weiß nicht so genau, wie das übereinstimmt. Ne? Also wie kann das sein? Und mein Verdacht ist, das Beamtentum verhindert gute Lehrer, verhindert gute Schulausbildung. Das ist, was sich leider bei mir eingebrannt hat im Studium, weswegen ich dann auch irgendwo da Abschied genommen habe und gesagt habe, ich habe keine Lust mehr darauf, weil ich befürchte, es wird dahin laufen und dann ist man Verbeamter, dann macht man nichts mehr, dann optimiert man sich nicht mehr selber. Diese Selbstverbesserung, die im Scrum eingebaut ist, alle zwei Wochen, wie können wir besser werden, wie können wir uns ein bisschen steigern, wie können wir mehr erreichen, das gibt es in meiner Wahrnehmung nicht, sobald jemand sich da in Anführungsstrichen ausruhen kann.
Ist das da was, was Sie bestätigen können? Da würde ich Sie ganz gerne einfach mal in die Schule einladen. Kommen Sie, hospitieren Sie mal. Ich kann, also ich habe ein wirklich tolles Kollegium, was sich absolut engagiert, was man jetzt auch sieht, wie kreativ auch gearbeitet wird, welche Ideen zusammenkommen, wo kein Unterricht im Moment stattfindet, in einer Stresssituation natürlich. Und ich habe keinen im Kollegium, der sich auf die faule Haut legt, im Gegenteil eigentlich. Und ich würde Sie gerne einladen.
Das hört sich gut an, ja. Vielen Dank.
Kommen Sie einfach zum Hospitieren nochmal. Das fände ich einfach schön, damit man auch mal noch ein anderes Bild vielleicht auch von Schule bekommt. Ich weiß, dass es so Lehrer gibt, ja, das kann ich auch nicht verneinen, aber ich weiß aus meiner Praxis und Erfahrung, dass es nur Einzelne sind und die leider dann vielleicht auch mehr rausgehoben werden. Ich glaube, dass das Umgekehrte der Fall ist. Also ich habe von Bayern über NRW mit wirklich engagierten Lehrkräften zusammengearbeitet und ich finde eigentlich das Schöne an unserem Beruf, dass es eben nicht immer das Gleiche ist. Trotz der Vorgaben kann man da sehr viel ja, sich selber mit einbringen, neue Dinge ausprobieren, mit den Kindern gemeinsam, Eltern gemeinsam auf neue Wege begeben. Und das ist eben nicht mehr so starr, wie es vielleicht früher auch mal war.
Also ein Beispiel für die berühmte negative Presse. Ne? Diese negativen Nachrichten, die sind viel lauter, viel sensationeller. Da springen die Leute an und sagen, ja, guck, so ist es. Ne? Obwohl das nur ein kleiner Beispiel, ein kleiner Auszug ist. Ja, Herr Spertling, Sie wollten da auch noch, glaube ich, reagieren.
Also das mit der Einladung hat mir die Frau Gegenmantel jetzt leider vorweggenommen. Das ist jetzt clever von ihr. Das wiederhole ich gerne auch für unsere Schule. Das ist aber auch eine Selbstverständlichkeit. Das Zweite ist, ich habe vorhin mich schon geoutet als nicht verbeamteter Mensch. Deswegen bin ich zurückhaltend, was die Einschätzung des deutschen Beamtenwesens angeht. Was aber doch viel wichtiger ist, ist, dass wir den Fokus und die Unterstützung für die Kolleginnen und Kollegen verstärken müssen, die neugierig sind, innovativ sein wollen und die Veränderungsprozesse in Gang setzen möchten. Wenn das blockiert wird, hat das oft etwas mit Angst zu tun. Und da würde ich mir auch wünschen, dass auch von ganz oben, also von allen behördlichen Schulaufsichtsämtern, welcher Art auch immer, wirklich gesagt wird, wir trauen euch das zu, macht etwas, verändert Schule, das ist der richtige Weg. Und das würde auch helfen in Kollegien, wo vielleicht nicht alle gerade Hurra schreien, wenn es um Wertschätzung geht, ein Stück weiter voranzukommen.
Wunderbar. Ich glaube, das ist auch ein gutes Schlusswort. Würde ich hier mal eine Schleife dran machen. Das war ein sehr, sehr angenehmes und für mich auch wieder erkenntnisreiches Gespräch. Ich darf mich bei Ihnen allen bedanken und bin schon sehr gespannt. Das war jetzt so eine Fülle auch an Informationen. Bin schon sehr gespannt, die Folge dann nochmal Revue passieren zu lassen. Bedanke mich sehr auch für das lange Durchhaltevermögen hier, also das mit dem Verbeamtentum. Also es ist jetzt 21.05 Uhr. Also diese Lehrer, mit denen wir heute gesprochen haben, die haben wir nochmal Overtime gegeben. Von daher vielen, vielen Dank.
Und danke.
Danke für die Einladung und danke für die Möglichkeit, über Schule reden zu können.
Genau, ich fand das auch sehr anregend. Dankeschön nochmal.
Danke, bei mir Zeit. Auch.
Haben Sie noch einen ganz schönen Abend.
Sie auch, alles klar. Bis zum nächsten Mal.
Ja. Tschüss. Tschüss. Ja. Tschüss.
Ja, nehmen Sie bitte, ich komme mal.
Hier musst du doch was editieren, ja? Hast du gehofft? Bleib doch nicht aus, ja.
Ja, ja.
Nehmen wir einen Herzbrotik.
Ja.